finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zurück zur zweiten Podcast-Folge. Wertgeschätzt zu dem Thema Alarmstufe Rot. Können die Unternehmen weiterhin produzieren? Wir hatten in der ersten Folge zusammen mit Andreas und Gerhard schon die ersten Punkte geklärt. Einmal die aktuelle Situation und Einschätzung beider Experten. Es hört sich wirklich schlimm an, das kann man schon mal mitgeben. Und wie intelligente Zähler wie Smart Meter weiterhelfen. Jetzt, heute in der Folge wollen wir aber die Innenbetrachtung also vornehmen. Also was kann das Unternehmen aus dem Innen heraus mit anhand den Daten letztendlich machen, um zum Beispiel Einsparpotenziale zu finden. Da gehen wir heute drauf ein. Aber erstmal herzlich willkommen, Andreas und Gerhard. Freut mich viel, dass wir zusammen sind. Fühlt euch wohl?
Ja, ja. Hallo erstmal in die Runde.
Ja, hallo.
Ja, letztes Mal hat Spaß gemacht und jetzt macht es bestimmt genauso viel Spaß.
Ja, freut mich auch, dass wir jetzt so gucken, ob wir die Ampel jetzt nicht von Rot auf Gelb gestellt kriegen.
Das ist
vielleicht
ja
sogar auf Grün, das wäre natürlich genial, aber schauen wir mal.
Naja, ich hatte dich ja auch im Vorgespräch so verstanden, dass du auch ein paar Energiehacks heute dabei hast. Also ich glaube schon, also klar, also das Thema ist brisant, das wissen wir, aber ich glaube, wir geben gleich mal ein paar Dinge mit, die wirklich ein Vorteil für die einzelnen Unternehmen auch sein können. Und damit sie auch, also mir wäre wichtig, könnt ihr auch mal sagen, wie das für euch ist, dass wir Unternehmen ein bisschen an die Hand nehmen, also aufklären und sagen, was können sie denn konkret auch machen? Also wir haben ja erstmal das Smart Metering betrachtet. Und jetzt ist ja die Frage, was hat denn das Energiemanagement damit zu tun und die Daten nehmen? Also Andreas, vielleicht kannst du mal einleiten oder das Thema aufgreifen und dann steigen wir einfach mal ein und gucken, wie die Diskussion weiter sich entwickelt.
Ja, also was hat Energiemanagement mit Smart Meter zu tun? Sehr viel. Aus dem einfachen Grunde, weil wenn ich keine Daten habe oder wenn keine Datenlage vorliegt, wenn man nicht weiß, wie der Energieverbrauch ist, wenn man nicht weiß, wie die Energieflüsse in einem Unternehmen sind, wie die Energieströme sich zusammensetzen, wo sie sich teilen, wo Verknüpfungen sind, wo Schnittstellen entstehen, kann ich nicht arbeiten. Weil ich finde die Verschwendung und die Einsparung nur, wenn ich die Datengrundlage habe. Ohne Datengrundlage, ohne Smart Metering, ohne intelligentes Messen, ohne vernünftige Datenaufbereitung, kann ich nicht arbeiten.
Aber die Technik ist da, Gerhard, oder? Jetzt zum jetzigen, also die Unternehmen könnten starten oder wie ist deine
Einschätzung? Unternehmen könnten starten, ja. Und vor allen Dingen würde ich sagen, die Unternehmen sollten nicht warten, bis ein intelligentes Messsystem eingebaut ist. Denn der Andreas hat es ganz richtig gesagt, Smart Metering brauchen die Unternehmen. Smart Meter und Smart Metering hängt miteinander zusammen, aber das eine ist eine Untermenge von dem anderen. Also der Smart Meter in der Übergabezähler, das intelligente Messsystem, wie es korrekterweise eben heißt, ist der Zähler in der Übergabe, den das EVU demnächst einbauen wird.
Das waren die kumulierten Daten.
Das sind die kumulierten Daten, also alles zusammen, was dann für die Abrechnung der Netznutzung, für die Abrechnung der Energielieferung dann relevant ist. Abrechnungsrelevante Daten. Gehe ich dann ins Unternehmen rein, dann brauche ich auch eine smarte Messung in aller Regel. Was verstehen wir unter smarter Messung? Eine fernabfragbare Messung, also eine Messung, die die Werte in ein System, in die Cloud spielt. Aber das sind dann deutlich mehr Zähler und es sind auch vor allen Dingen andere Zähler als die in der Übergabe eingebaut werden. Für die Übergabe ist auch nochmal ganz wichtig, zählt das sogenannte Messstellenbetriebsgesetz. Und das Messstellenbetriebsgesetz schreibt sehr genau vor, was ich da einbauen muss, was der Netzbetreiber, der Messstellenbetreiber dort einbauen muss. Und der Anwender, der Kunde hat da wenig Einfluss drauf. In seinem Betrieb zählt nicht mehr das Messstellenbetriebsgesetz, da kann er im Prinzip erstmal einbauen, was er möchte.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. der Weg.
Das ist jetzt aber deine Aufgabe, da die Unternehmen an die Hand zu nehmen und zu sagen, welche Sensorik kommt zum Einsatz. Ne? Das macht ihr doch in der Regel mit einer Begehung.
Ja, man muss ein Messkonzept entwickeln, indem man halt tatsächlich den Betrieb sich anschaut. Zum einen schaut, welche Daten liegen vor. Also viele Betriebe haben Daten vorliegen, wissen es gar nicht und wissen auch nichts mit diesen Daten anzufangen. Das ist dann mehr oder weniger deine Aufgabe, Sven, da zu gucken, diese Datensilos aufzulösen und dann die richtigen Schnittmengen dort raus zu kreieren. Und es ist meine Aufgabe dann, mit dem Unternehmen zusammen, mit den Verantwortlichen zusammen Messkonzepte zu entwickeln, Messräume zu entwickeln, wo man tatsächlich als erstes mal schaut, wo hängen die SOEs, also die Hauptverbraucher, und wie geht man damit um.
Okay, und dann hat man ja einen ersten, also dein Ansatz, den finde ich ja klasse, ist, immer klein zu starten. Wir wollen ja nicht das ganze Unternehmen mit zig Sensorik ausstatten, sondern man fängt klein an und aufgrund diesen ersten Daten, die anfallen, kannst du auch entscheiden, brauchen wir weitere. Das ist ja auch ein Konzept von dir. Ne?
Ja, also ich mache immer grundsätzlich diesen Vier-Punkte-Plan. Das heißt, ich steige in einem Unternehmen ein, indem ich als erstes mal auch da die oberste Leitung auf das Ganze überhaupt mal vorbereite. Gar nicht die Mitarbeiter, sondern wirklich die oberste Leitung eines Unternehmens, weil wenn die nämlich nicht wollen, nützt das Ganze nichts.
Okay. Aber was auch nochmal interessant ist, bevor wir jetzt so ein bisschen darauf eingehen, was so ein Energiemanagement vielleicht alles mit sich bringen soll, haben wir vier Faktoren, die vielleicht auch nicht jedem klar sind in dem Bereich, also zum Beispiel das, die Nachhaltigkeit, das Image. Also was meinen wir damit? Wenn wir natürlich jetzt anfangen, uns mit so einem Thema zu befassen, auch rauszukriegen, wo können wir Ressourcen einsparen, haben das viele gar nicht auf dem Schirm, dass halt auch ein entsprechendes Image aufkommt. Das heißt, es zahlt auch auf die Marke ein, zum Beispiel Mitarbeitergewinnung. Wie ist eure Einschätzung, wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, in diesem Bereich zu investieren? Glaubt ihr, dass das auch ein Magnet für Mitarbeiter sein kann?
Absolut. Absolut, weil nochmal das Thema Nachhaltigkeit, das sieht man, da schlägt man die Fachzeitschriften auf oder man guckt in die entsprechenden Foren, das Thema Nachhaltigkeit ist Top-Thema Nummer eins. Und insbesondere, wenn es jetzt um die Gewinnung neuer Mitarbeiter geht, jüngerer Mitarbeiter, die gucken ganz klar auch, wie steht das Unternehmen zu solchen Themen. Und das ist letztendlich für die an vielen Stellen auch entscheidend, gehe ich zum Unternehmen A oder gehe ich zum Unternehmen B.
Aber du warst ja jetzt auch auf der eWorld. Hast du es da auch nicht auch gesehen? Weil da müsste Nachhaltigkeit doch auch ein ganz großes Thema gewesen sein.
War es auch. Jetzt gebe ich zu, bin ich mit einem etwas anderen Fokus über die E-World gelaufen, aber das Thema Nachhaltigkeit war da auch ganz klar zu spüren. Die Leute wissen, dass sie die Werte und die Messwerte, die sie dann damit erfassen mit der neuen Technik, insbesondere eben für Einsparmaßnahmen, insbesondere für CO2-Einsparungen und solche Dinge sehr gut verwenden können und legen da auch großen Wert drauf.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger werden, auch im Rahmen des sogenannten ESG, also letztendlich Umwelt, Soziales und der Unternehmensführung und Lieferkettengesetz. Ist ja auch ein großer Punkt, Andreas,
deine Meinung. Ja, also wir befinden uns ja hier in einer Diskussion, die 360 Rundumschlag in einem Unternehmen verursachen wird. Weil wir betrachten ja das gesamte Unternehmen, nicht nur diesen einen kleinen Punkt Energie. Ja, das ist einer von vielen. Aber was heißt Energie? Energie sind Prozesse, Energie sind Transport, Energie ist Mobilität, Energie ist Büroarbeitsplätze, ist die Heizung, ist die Wärme, ist das Wasser, ist das Duschen des Mitarbeiters. Alles. Alles umfassen wir und alles schauen wir an. Und überall muss man schauen. Und erst dann kriegt man ein komplettes Bild.
Aber gemessen muss ja wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang, nicht nur Energie, wenn es vielleicht müssen Füllstände gemessen werden, müssen andere Dinge gemessen werden. Deshalb ist es wichtig, meiner Meinung nach, wenn man jetzt wieder in das Unternehmen reingeht, Messkonzepte aufzubauen und sich nicht daran zu orientieren, wie man das an der Übergabe macht, also nach dem Messstellenbetriebsgesetz, sondern wie man genau dieses breite Spektrum, was der Andreas braucht, was also die Messwerte, dass man da ein Messsystem aufbaut, was also die Flexibilität und die Erweiterbarkeit bietet, um genau solche Dinge klein anzustarten, aber später immer noch skalieren zu können.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Gerd, dafür ist für mich über ein super Beispiel die Drittmengenabgrenzung. Wie soll ich das mit dem Smart, das mit dem intelligenten Messsystem machen?
Ja, das ist Drittmengenabgrenzung für die, die es nicht wissen. Müssen wir es vielleicht mit 2-3 Sätzen noch erklären, Andreas? Machst du das? Mach ich das?
Aber ich greife kurz ein. Das ist einmal die rechtliche Grundlage. Und da gibt es ein tolles Beispiel. Ich finde immer Steuerhinterziehung. Das, das kann man sich am leichtesten merken. Also das nimm doch mal das Beispiel.
Ja, Steuerhinterziehung, da fällt mir jetzt, ich kann mir vorstellen, wo es hingeht. Ich sag erstmal, es geht, glaube ich, darum, dass wenn man Energie erzeugt, selber erzeugt, und Verbraucher hat, muss man bestimmte Verbraucher auch abziehen, also die mit dem Thema nichts zu tun haben. So habe ich es irgendwie
mir. Also Drittmengenabgrenzung heißt im Endeffekt, wenn ich selbst Energie erzeuge, das heißt eine PV-Anlage, Windkraftanlage oder dergleichen habe oder Blockheizkraftwerk, Krankenhäuser sind für mich die besten Beispiele und ich habe Untermieter. Genau. Ich habe irgendwelche Untermieter oder ich habe einen Getränkeautomat, den ich gemietet habe, der nicht mir direkt gehört. Und der wird aber mit der Energie versorgt, die ich erzeuge. Dann, weil ich auf diese Energie steuerliche Vorteile habe, darf ich diese steuerlichen Vorteile nicht an den Dritten weitergeben, weil da begehe ich Steuerhinterziehung.
Und dann kommen wir, glaube ich, messtechnisch in das Problem, dass wir Lastgänge haben in der Übergabezählung und von diesen Lastgängen nicht einfach nur kWh-Mengen abziehen dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hast du vollkommen richtig verstanden.
Und das heißt, man muss, um das jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, den Cola-Automat theoretisch auch Lastgang messen.
Ja.
Wenn man das machen würde mit einem intelligenten Messsystem, sag ich mal so, wäre das technisch möglich, aber monetär würde sich das nicht wirklich rechnen und dann kommt man eben dazu, dass man vielleicht mit einfacheren Zählern, nicht so kostspieligen, aber eichrechtlich relevanten und zulässigen Zählern, also die eine Zulassung haben, PTB beglaubigt oder geeicht sind.
Oder MID.
Oder MID, richtig. Also wenn man dann diese Technik einsetzt, kann man dann Lastgänge erfassen und dann kann man auch zeitgleich diese Lastgänge von der Hauptzählung abziehen und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Vor allen Dingen, ein Vorteil, den ja viele vergessen, ist, wenn ich Drittmengenabgrenzung habe und ich habe jetzt einen Betrieb, der sehr viele Drittmengen hat, ich benutze ja kein Netz dafür. Das heißt, ich kann den Netzbetreiber eine Rechnung schreiben über die Mengen, die ich im Endeffekt den anderen zur Verfügung stelle, weil er berechnet mir ja dafür ein Netzentgelt.
Okay, das wusste ich nicht.
Thema Betriebskosten kann ich ein schönes Beispiel auch nennen. Hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einem potenziellen Interessenten und der hat mir dann erzählt, dass ein Mitarbeiter einmal im Monat 4 Stunden im Werk rumläuft, um diese Drittmengen aufzunehmen und zwar manuell. Die wurden zwar schon mit dem Sensor, aber keine intelligenten, das heißt, die haben nur die Daten angezeigt und der musste rumrennen. So, und das sind auch Betriebskosten, weil der Mitarbeiter hätte in der Zeit sicherlich was anderes machen können.
Und ich will kein Prophet sein. Wenn er einmal im Monat rumgeht, findet der nur die kWh-Menge. Dann hat er sonst, er müsste theoretisch jede Viertelstunde durch den Betrieb rennen, damit er überhaupt die Viertelstunden erfasst. Und da wissen wir alle, das wird eher nicht möglich sein. Ich kannte in der Tat, ist jetzt ein bisschen länger her, aber ich bin ja auch schon länger dabei. Ich kannte in der Tat in einer Warte eines großen Automobilkonzerns in Bochum, den es jetzt leider nicht mehr gibt, da wurden alle Viertelstunden die Zähler abgeschrieben. Also sowas hat's gegeben, weit vor der Zeit von solchen Messungen und selbst bei der eingeführten RLM-Messung waren die es immer noch gewohnt und ich habe denen dann mal irgendwann erzählt, das braucht er nicht mehr, da waren die aber heilfroh.
Okay. Aber solche Beispiele haben wir auch ganz normal in der Produktion. Da wird der Azubi abgestellt, um die Stückzahl per Handzettel aufzuschreiben. Also das so viel zu dem Thema Sensorik, wo man relativ also mit einfachen Mitteln Sachen automatisieren kann. Also ich verstehe es zum Teil nicht, warum man da, also erstens ist das keine Mitarbeitermotivation, dafür sollte man auch keinen Azubi ausbilden, der dann seine 6-7 Stunden da steht, um Strichlisten zu führen. Aber das zeigt ja wieder, wie einfach es sein kann, mit Sensorik Sachen zu automatisieren. Und dann sind wir wieder bei dem Bezug, das ist für mich Digitalisierung.
Ja.
Absolut, aber ich möchte es noch mal erwähnen, weil es wirklich wichtig ist, dass wir haben es vorhin einfach mal so salopp gesagt, ich darf innerhalb eines Betriebes andere Zähltechnik einsetzen als in der Übergabezählung. Das wissen viele nicht und ich muss mir dann überlegen, setze ich geeichte, beglaubigte Zähler ein, dann sind sie auch verrechnungsrelevant, das macht an vielen Stellen Sinn. Und die sind aber in aller Regel deutlich preiswerter und ich kann sie vor allen Dingen in ein anderes Gesamtsystem einbinden. Ich nenne mal nur als Stichwort LoRa-Warnzähler. Ja. Ich kann ein LoRa-Netzwerk innerhalb meines Betriebes aufbauen. Da kann ich dann diese entsprechenden Zählwerte erfassen, aber eben auch noch ganz andere, durch ganz andere Sensoren, ganz andere Messwerte.
Aber du hast eben einen ganz wichtigen Stichpunkt gesagt. Also es ist schon extrem wichtig, dass man abrechnungsrelevante Zähler hat. Aus dem einfachen Grunde, weil auch das ist aus der Praxis mir untergekommen. Wir haben bei einem Unternehmen so etwas eingeführt und tatsächlich festgestellt, dass die Rechnungen des Energielieferanten falsch sind. So, wir haben mit einer E-Mail 2 Jahre rückwirkend 40.000 Euro zurückbekommen. Nur dadurch, dass wir ihm nachweisen konnten, über abrechnungsrelevante Zähler, das, was du machst, stimmt nicht.
Plus, ihr seid hingegangen und habt letztendlich die Sensorik mit den kaufmännischen Daten miteinander verknüpft. Ja. Und das kann man direkt mitgeben, bevor wir noch weitere Vorteile aufzeigen. Den Unternehmen soll klar sein, das ist kein isoliertes System, also kein Energiemanagement. Es gibt Marktbegleiter am Markt, die machen das, dann ist aber nicht mehr möglich, sondern die Idee muss sein, ich muss eine Datenintegration, eine Analyseplattform schaffen, wo ich kaufmännische Daten mit aufnehme, aber auch technische Daten, um zum Beispiel Grunddaten, Strom, Wasser, Fernwärme aufzunehmen, aber auch noch weitere Sensordaten aus der Produktion, aus einzelnen Anlagen, damit ich ein Gesamtbild der kompletten Wertschöpfungskette kriege. Und dann kann ich alle Fragestellungen beantworten. Also auch aus dem Thema ESG, auch im Risikomanagement und. Es gibt eigentlich, wenn man hingeht, nur Vorteile für das Unternehmen. Und zum Teil werden ja auch die Energiemanagementplattformen auch noch gefördert in dem Rahmen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und bevor wir zu den Energieeinsparungen, und wollte es ja heute auch nochmal so 2, 3 Beispiele nennen, ein Thema nochmal mit Lieferantenlistung. Ganz, ganz wichtig, dass auch da geguckt wird, das Unternehmen nachweislich aufzeigen können, dass die Daten gespeichert sind, weil auch die Zulieferer müssen zukünftig diese Informationen bereitstellen.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Ja, das wird auch immer wichtiger werden. Das hattest du auch in dem Vorgespräch erwähnt. Dieses Nachhaltigkeitsmanagement ESG wird irgendwann verpflichtend werden für Großunternehmen. Und die werden sicherlich die Daten nicht alle erheben, sondern die werden zu ihren Lieferanten gehen und werden sagen, hör mal zu, liefer mir mal deine Daten. Und wenn sie nicht da sind, bist du raus. So, von daher ist es extrem wichtig, dass man halt anfängt, sein Unternehmen digital nach und nach, das müssen wir immer wieder dazu sagen, nicht alles auf einmal, das ist ein Riesenfehler, weil mit mache ich mehr kaputt, wie dass ich gewinne, sondern tatsächlich, ich muss mein Unternehmen vorbereiten, ich muss erstmal das Unternehmen für die Digitalisierung, für die Aufnahme der Daten vorbereiten und erst dann kann ich den Schritt gehen und tatsächlich anfangen, mit Daten zu arbeiten.
Genau, das ist ja auch ein Thema der sogenannten Datenstrategie und ich finde, darunter fällt auch die sogenannte Datenkultur.
Ja.
Dass ich die Mitarbeiter abhole, weil die haben halt Angst, dass sie überwacht werden. Also wie ist eure Erfahrung? Also sind die offen dafür oder?
Ja, also das schwebt ja immer so über dem ganzen Thema Smart Meter. Deshalb wird ja auch so ein riesen Fass aufgemacht, mal salopp gesagt. Weil man sagt, wenn ich hochauflösende Daten jetzt aus einem Haushalt, aus einem Privathaushalt raushol, dann kann ich, da gibt es ja so Dinge, dann weiß ich, was der für Filme guckt und so weiter und so fort. Ich habe da folgende Meinung zu. Wenn ich mir angucke, was die Leute auf Instagram, Facebook und Co. von sich preisgeben, dann ist das Thema eines Viertelstundenwertes, würde ich sagen, naja, relativ bescheiden und im Vergleich zu den Daten, die man sonst weitergibt. Für mich ist wichtig, dass der Datenbesitzer, also der Kunde selber, das entscheiden kann.
Genau, die Hoheit.
Die Hoheit, die Datenhoheit, ja. Genau. Es heißt, die Datenhoheit, die muss beim Kunden sitzen. Und wenn der Kunde sagt, ich habe hier Viertelstundenwerte und ich gebe dir, Lieferant, meine Viertelstundenwerte, damit ich von dir einen super Tarif bekomme und auch Energie sparen kann oder sonstige Vorteile habe, dann möchte ich den Kunden sehen, der das nicht macht. Wenn man aber, und so ist ja leider der Rollout im Moment geschnitten, sagt, Kunde, du hast eigentlich kein Widerspruchsrecht, ich komme jetzt mal bei dir da rein, ich baue dir da was ein und du kannst da nichts gegen machen, aber sei mal ganz beruhigt, das ist schon alles super sicher, dann ist das vielleicht wirklich super sicher, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach falsch rum aufgezäunt.
Ja, man muss noch unterscheiden, private Haushalte und nochmal Unternehmen, die empfindlicher sind. Und gerade wenn dann solche Systeme einsetzen wie Cloud-Technologien, also es ist schon wesentlich besser geworden, muss man klipp und klar sagen, aber ich glaube, man muss da auch weiterhin Aufklärung da.
Ja, und soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass es nicht ganz kostenfrei ist für Kunden, ne? Diese intelligenten Messsysteme.
Nein, natürlich nicht. Also jeder zahlt heute schon einen Messpreis. Das Interessante bei dem Smart Meter, bei den intelligenten Messsystemen ist, dass der Messpreis abhängig ist von dem verbrauchten, von dem Energieverbrauch. Muss auch nicht jeder verstehen, versteht vielleicht auch nicht jeder, aber es ist eben so, die Preisspanne ist von 23 Euro bis zu 200 Euro für ein und denselben Messsatz. In Abhängigkeit vom Energieverbrauch begründet wird das damit, dass eben der mehr zahlt, auch mehr sparen kann.
Was ja auch fair ist.
Was erstmal vom Argument her richtig ist. Ich habe persönlich trotzdem noch ein bisschen Schwierigkeiten, mir diese sogenannten Preisobergrenzen, so nennt man diese Preisvorgaben, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, die denkt sich der Verteilnetzbetreiber nicht aus. Die sind ihm vorgegeben. Er kann da drunter bleiben, aber er kann nicht da drüber gehen.
Okay, kommen wir nochmal zu dem Thema Energieeinsparung. Andreas, hast du mal zwei, drei Beispiele für Kunden, wo man mit Hilfe zum Beispiel eines Energiemanagement-Einsparpotenziale sehen kann in den Unternehmen? Oder auch konkret auch vielleicht nur mit Zahlen hinterlegen, mit Prozentwerten oder sogar mit Eurowert?
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Also Beispiele wird es sicherlich ganz viele geben. Oder Beispiele gibt es ganz viele. Also ein Beispiel ist ja erst vor kurzem passiert, oder besser gesagt, ist noch nicht ganz so lange her, hatten wir ein schönes Beispiel. Sind wir in einem Unternehmen gewesen, das eine sehr große Luftwäscheanlage hat, sind dort über den Flur gelaufen und wo die ganze Elektronik für diesen Luftwäscher steht. Und ich habe mich gewundert, warum laufen die Lüfter? Weil es ist wirklich ein Riesenflur gewesen. Also der war jetzt nicht 50 Zentimeter breit, sondern der war wirklich 3 Meter und 20 Meter lang. Hatte eigentlich, normalerweise müsste man sagen, so ein Flur, Fensterfläche, es war ein kühler Tag, es war nicht warm und trotzdem liefen die Lüfter volle Pulle. Da habe ich mich schon gefragt, was da los ist. Bis ich dann zufälligerweise nach hinten ging und an die Heizung stieß. Und die stand auf 5. Der Flur wurde voll beheizt. Da kann man natürlich dann über die Sinnhaftigkeit nachdenken. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein klassisches Beispiel von Verschwendung, was man auch in jedem Betrieb mit Sicherheit in irgendeiner Form findet.
Wie würdest du das lösen?
Das hängt davon ab. Also entweder ich automatisiere die Heizung. Ja. Okay. Auf jeden Fall mache ich das Ventil an der Heizung garantiert weg. Ja. Gerd?
Ja, nee. Also ich habe nur noch ein ergänzendes Beispiel. Mach du erstmal zu Ende. Ja. Mach du erstmal
also
zu Ende.
Also das wär zum Beispiel da die Lösung relativ einfach. Die könnte man über ein automatisiertes Ventil relativ einfach steuern lassen und damit wäre es klar, in dem Flur braucht man eigentlich keine Heizung. Ja, anderes Beispiel.
Aber man könnte auch noch hingehen, die Daten so erfassen, dass man Grenzwerte definiert und dass Benachrichtigungen eingesetzt werden, oder? Dass man einfach sieht, okay, hier läuft irgendwas nicht richtig.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Auch das wäre eine Möglichkeit.
Das ist genau, wie kriegt man es überhaupt mit? Also wichtig ist, gerade bei Gewerbebetrieben, der sogenannte Standby-Verbrauch. Ob das jetzt Gas, Wasser, Wärme ist. Wenn
Kompressoren.
Der Klassiker. Der Klassiker, ich wollte es nämlich gerade sagen, sind die Kompressoren, die irgendwie eine defekte Leitung, ein kleines Loch drin und dann merkt man permanent, dass der Kompressor immer sich wieder einschaltet und auch nachts und auch am Wochenende und das ist dann ein Grund, dass die Leitung irgendwo ein Leck hat. Und genauso sind eben andere Sachen, ist Beleuchtung an. Ich produziere nicht, ich gehe nach Hause, der schaltet die Heizung nicht runter. Also so Standby-Monitoring ist ein extrem dankbares Thema.
Aber in jedem Büro, geh abends durch ein Büro und schau nach, wie viele Computer sind nicht ausgeschaltet.
Ja,
da laufen die Lüfter, da laufen die Monitore, alle im Standby.
Richtig.
Ja, ich habe auch noch ein Beispiel, ein Partner von uns, die Microshare, die haben stellen Sensorik zur Verfügung und das ist zum Beispiel so, damit steuern die zum Beispiel die Reinigungskräfte. Das heißt, wir haben ja durch die Situation, durch Corona, dass nicht immer alle im Büro sind, zum Teil sind Räume besetzt, zum Teil sind sie es nicht. Und warum soll die Reinigungskraft durch alle Räume durch? Und man kann letztendlich mal sehen, wie oft wurden die benutzt. Und dann wird ganz gezielt die Reinigungskräfte eingesetzt. Das heißt, die haben dann ein entsprechendes Handy und können genau sehen, wo müssen sie rein, wo müssen sie nicht rein. Auch da spart man Zeit und letztendlich Betriebskosten. Auch mithilfe intelligenter Sensorik mit einer entsprechenden Auswertung dahinter. Und man sieht ja schon an drei Beispielen, die wir jetzt mitgenannt haben, wie einfach das eigentlich ist.
Ja.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch nochmal diese vier Faktoren mit reingenommen. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen das Thema Nachhaltigkeit, Energieeinsparung, Lieferantenlistung für Bestandskundenschutz, aber auch für das Neukundengeschäft, ganz wichtig. Rechtliche Grundlagen, also Drittmengenabgrenzung, ich sag mal Steuerhinterziehung mit dem Getränkeautomat, das kann ich mir immer ganz gut merken. Und der letzte Punkt. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Ende. Was können denn jetzt produzierende Unternehmen konkret unternehmen und wie sollen sie sich aufstellen? Habt ihr da ein paar Tipps an die Hand, die wir zum Schluss noch mitgeben können?
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Mein Tipp ist, baut keine Alibi-Lösungen. Baut keine Lösungen, um nur das Gesetz zu erfüllen und zieht dann keinen Mehrwert draus. Das kenne ich immer wieder, dass man Sachen macht, ja, das müssen wir so machen, weil es das Gesetz so will, dann würde ich immer wieder fragen, wenn es das Gesetz so will und ich muss Daten erfassen, dann was kann ich da vielleicht noch mitmachen? Und in aller Regel kann man die Daten mehrfach gebrauchen, aber Sven, das weißt du viel besser als ich.
Also für mich ist immer, was du gerade ansprichst, diese Alibi-Lösung ist aus der Praxis raus auch schon seit Jahren ein Thema. Ich erinnere mich da immer zurück an die Einführung von Qualitätsmanagementsystemen. Auch da sind am Anfang erstmal nur die Ordner in die Ecke gestellt worden, ist viel Geld bezahlt worden, Hauptsache man hatte seine QS 9000 vom TÜV oder von irgendjemandem, bis man dann irgendwann begriffen hat, ey, man kann ja tatsächlich mit dem Ding was anfangen und man kann ja seine internen Kosten darüber regeln. Ja, es bringt ja was und genauso ist es bei diesem System. Ja, genauso ist es mit dieser Nachhaltigkeitssystematik, mit dieser Energiemanagementsystematik, mit dem Smart Metering.
Zahlt ein auf das Thema Datenstrategie.
Ja, genau, das kann man letztendlich auch nochmal sagen. Aber ich glaube, auch durch unsere Gespräche, die wir führen, die Unternehmen werden erschlagen. Also einmal erschlagen mit den Buzzwords, erschlagen mit dem Umfang, die denken dann halt, also man kennt das, ne? Dann wird ein ERP-System eingeführt und dann dauert das monatelang. Es hat sich halt die letzten Jahre auch viel getan. Das heißt, man hat agile Vorgehensmodelle oder Methoden entwickelt, um kleine Anwendungsfälle zu kreieren. Wichtig ist, das kann man den Unternehmen mitgeben, schaut bitte, sucht euch IT-Systeme auf, die sehr, sehr einen hohen Automatisierungsgrad haben. Ich bin auch kein Freund mehr, das alles runter zu programmieren. Da gibt es den Bereich von der sogenannten Low-Code-Ansatz, Low-Code-Plattform. dass halt auch die Chance haben, dass vielleicht nicht die Hardcore-Techies auch diese Systeme benutzen, weil wir wollen ja auch eine Akzeptanz schaffen, auch viel, viel schneller umsetzen. Das sind alles Maßnahmen und macht euch Gedanken, Datenkultur, Datenstrategie, das gehört zu der strategischen Ausrichtung und wird in den nächsten Jahren einfach sehr, sehr wichtig werden für die Unternehmen und auch in Bezug des Wettbewerbs. Einmal übergreifend, wir wissen, dass andere Länder wesentlich weiter sind und sich trauen, aber auch hier wichtig ist auch vielleicht mal drüber nachzudenken, Daten zu teilen. Das sind alles wichtige Aspekte, die mit reingehen. Und das kann man als Fazit, finde ich, mitgeben. Und hast du was zu ergänzen, Andreas?
Ja, ja? Einen kleinen Tipp hätte ich noch. Mhm. Und zwar den kostenlosen Workshop von Bimano.
Ja,
das wäre doch so ein kleiner Tipp. Am Ende, ja. Den ich den Unternehmen gerne nutzt es. Kommt einfach in diesen Workshop, schaut euch an, weil danach habt ihr einen Leitfaden oder einen Weg, wie man zur Datenstrategie kommt.
Genau, also vielleicht erkläre ich das kurz, die Idee, die wir da haben. Wir nehmen ein Thema auf, was der Interessent mitbringt. Also wir geben nichts vor, versuchen auf der Basis die Herausforderung aufzunehmen, aber auch die Auswirkung und auch mal den Europreis aufzusagen, wenn man es nicht macht. Und entwickeln erste Lösungsskizzen und zeigen dann auch, welche Mehrwerte letztendlich dieses Thema dann im letztendlich hat, fassen das Ganze auch zusammen, dann hat man zumindest eine Ausgangsbasis und kann sich zum Beispiel am Markt mal umschauen. Man kann vielleicht in Fokusgruppen reingehen oder mit Experten wie mit euch einfach mal in Kontakt treten und sagen, ich habe da einen Anwendungsfall. Wie ist eure Meinung dazu? Und dafür ist das eigentlich gedacht. Und ich würde euch auch gerne unten in den Shownotes verlinken, dass da nochmal Interessenten mit euch entsprechend das ein oder andere Thema vielleicht diskutieren können oder sich einfach über LinkedIn vernetzen, weil das Thema, seid ja auch sehr aktiv auf den Social-Media-Beiträgen, Kanälen unterwegs und dann ergibt sich da vielleicht eine runde Sache. Ja.
Ja, du guckst.
Die gucken alle auf mich.
Ja, wir warten noch.
Also, dann sage ich auch noch mal was. Ja, also, was sage ich? Ich kann nur mitgeben auf dem Weg. Der Sven hat es vorhin schon mal gesagt, durch diese agile Softwareentwicklung ist es heute viel schneller möglich, sofort auch Ergebnisse zu erzielen.
Ja, das ist es.
Das ist eigentlich der Punkt. Früher musste man riesenlange Projekte und bis das dann der Ergebnis war, bis dann erst das Ergebnis kam, waren schon die damit angefangen haben, schon gar nicht mehr im Unternehmen. Heute ist das ja ganz anders. Ich kann relativ schnell erste Ergebnisse gleich zeigen und Learning by Doing. Und dann kriegt man auch so ein bisschen die Hemmschwelle nach unten. Und das wäre nochmal mein Tipp, dass wirklich einfach mal machen könnte ja klappen.
Und dann hat man auch nicht mehr die Melonenprojekte, also außen grün, innen rot. Das ist so die Idee. Nee, es ist tatsächlich so, die Akzeptanz steigt ja und der Appetit kommt halt beim Essen, wenn man schnelle Ergebnisse erzielt und nicht mehr wasserfallartig, wie man das vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein Fazit, auch bei dem Thema, was wir jetzt hier bearbeiten. Also ich bedanke mich ganz herzlich, also mit eurem Wissen dazu beigetragen habt, hier nochmal Aufklärung zu halten. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und traut euch. Also geht das Thema an. Das kann man so mitgeben.
Ja, ich wünsche viel Erfolg bei all den Projekten.
Ich danke
und tschüss.
Alles klar, danke. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.